Ich lese aus Gottes Wort den Text für die Predigt. Das ist der Brief des Paulus an seinen Freund Philemon, die Verse 1 bis 25. Paulus, für sein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis an seinen lieben Freund Philemon, zusammen mit dem Bruder Timotheus grüße ich dich, unseren Mitarbeiter, Aphia, unsere Schwester, Archippus, der Seite an Seite mit uns für den Glauben gekämpft hat, und die Gemeinde, die in deinem Haus zusammenkommt. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich meinem Gott, denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Ja, es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück. Ihn, der mir so sehr ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten. Genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maße ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Eigentlich schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir meinen Herzenswunsch. Tu es Christus zuliebe. Ich habe dir das alles im Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben und ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, worum ich dich bitte. Gleichzeitig bitte ich dich auch, mir eine Unterkunft bereitzuhalten. Denn ich hoffe, dass eure Gebete erhört werden und Gott mir in seiner Gnade ein Wiedersehen mit euch schenkt. Epaphras, der wegen der Botschaft von Jesus Christus zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt dich grüßen. Meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas senden dir ebenfalls Grüße. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch.
Guten Morgen auch nochmal von mir. Ich bin froh, heute predigen zu dürfen hier. Und gleichzeitig soll es jetzt in der nächsten halben Stunde nicht irgendwie darum gehen, dass ich hier oben auf der Bühne stehe oder so, sondern darum, dass ich glaube, dass wir aus dem Brief ganz schön was lernen können. Wenn du letzte Woche da warst, dürftest du gemerkt haben, dass auch letzte Woche schon der Philemon-Brief dran kam. Und das ist kein Versehen und das ist auch nicht deswegen so, damit ich es jetzt bei meiner ersten Predigt hier ein bisschen leichter hätte und einfach Christians Predigt nochmal halte oder so, sondern in dem kurzen Brief steckt so viel drin, dass es sich lohnt, da sich zwei Sonntage mit zu beschäftigen. Und deswegen kommt heute nochmal eine Predigt zu Philemon, die ein bisschen anderen Schwerpunkt hat als die Predigt von letzter Woche. Letzte Woche hat Christian gezeigt, wie Beziehungen und Personen durch Jesus verändert werden können. Da war Paulus vom Christenverfolger zum Verfolgten und zum Versöhner, der nicht mehr dafür sorgt, dass Menschen wegen ihres Glaubens im Gefängnis landen, sondern der selbst im Gefängnis landet wegen seines Glaubens. Oder Philemon, vom Herrn zum Bruder, dessen Glauben Paulus in höchsten Tönen lobt und an dem er große Freude hat. Und Onesimus, vom Nichtsnutz zum Nützlichen, vom Sklaven zum Bruder, der dank Paulus zum Glauben an Jesus kommt und nicht länger nur ein weggelaufener Sklave ist, sondern für Paulus zu einem wertvollen Mitarbeiter wird und zu einem Glaubensbruder und der sich als nützlich erweist. Und diese drei miteinander verknüpften Lebensgeschichten sind durch den Glauben an Jesus teils radikal umgekrempelt worden. Es kam zu echten Veränderungen. Und kurz aufgegriffen hat Christian letzte Woche außerdem den Aspekt der Sklaverei. Also wie das in der Antike lief und was das Evangelium dazu sagt. Und das wollen wir uns heute unter anderem auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und dafür ist es hilfreich, wenn wir uns die wichtigsten Eckdaten zu dem Text, den wir gerade vorgelesen bekommen haben, noch mal anschauen. Paulus, der Verfasser des Briefes, saß vermutlich in Rom im Gefängnis, vermutlich circa um das Jahr 60 nach Christus und schreibt, was jetzt nicht vermutlich ist, sondern sehr offensichtlich, an seinen guten Freund Philemon. Philemon wohnt in Kolossä. Das heißt heute anders, ich weiß nicht genau wie. Im Westen der heutigen Türkei liegt es, also von Italien in die Türkei, schreibt er den Brief. Und Philemon ist Leiter einer Hausgemeinde. Die Christen im ersten Jahrhundert trafen sich in kleineren Gruppen bei Leuten privat. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit unseren Kleingruppen hier bei mittendrin. Und so auch bei Philemon im Haus, der vermutlich eher reich war. Zumindest hat er Sklaven oder zumindest mindestens einen. Weil um genau den geht es in dem Brief und der ist auch der Anlass des Briefes. Onesimus ist ein Sklave von Philemon und ist aus irgendeinem Grund weggelaufen von Philemon. Womöglich hat er irgendwas kaputt gemacht, gestohlen oder Philemon auf irgendeine Art Schaden zugefügt. Wenn Paulus in Vers 11 schreibt, dass Onesimus früher zu nichts Nütze war, dann zeigt es, dass er seinen Job wohl nicht sonderlich gut gemacht hat. Auf jeden Fall flieht er oder kommt er nach Rom und trifft da Paulus, der, so viel man weiß, jetzt nicht klassischerweise im Gefängnis saß, sondern unter einer Art Hausarrest stand und in diesem Hausarrest und in seinem Haus durchaus auch Besuch bekommen durfte. Wenn ihr das nachlesen wollt, das steht in Apostelgeschichte 29 ganz am Ende. Und wie Christian das letzte Woche schon so schön mit dem Veränderungszeitraffer, wie er es genannt hat, beschrieben hat, beginnt sich bei Onesimus, seit er in Rom ist, was zu verändern. Er lernt nicht nur Paulus kennen, sondern er lernt auch den christlichen Glauben kennen. Und beginnt irgendwann selbst zu glauben und wird ein nützlicher Mitarbeiter von Paulus. Ganz so, wie es seinem Namen entspricht. Onesimus bedeutet der Nützliche. Und wie erwähnt, lag letzte Woche der Schwerpunkt eher auf den veränderten Beziehungen der Dreien und ihrem veränderten Sein, um es mal so zu nennen. Heute soll es um einen veränderten Status gehen. Um Sklaverei und Freiheit, was beides überhaupt bedeutet und ob das ganze Thema Sklaverei nicht vielleicht sogar eins ist, das jeden von uns sehr persönlich betrifft. Warum ist es überhaupt spannend, was in der Bibel zum Thema Sklaverei steht? Warum ist es von Belang? Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Vers, den Christian am Anfang seiner Predigt letzte Woche vorgelesen hat. Und zwar war der aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Und da steht: Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und der Philemonbrief ist ein Teil dessen, was wir als Schrift, als Bibel haben. Angenommen, das stimmt, was in dem Vers steht, also dass das, was in der Bibel steht, Wahrheit ist, dann ist es plötzlich auch durchaus interessant, was dort zur Sklaverei geschrieben wird, weil es eine Relevanz hat. Und auch spannender wird, wenn man merkt, dass Paulus an Philemon zwar schreibt, dass er Onesimus als einen Bruder wieder aufnehmen soll, das schreibt er in Vers 16, er sich aber dabei irgendwie auch nicht so richtig deutlich gegen Sklaverei ausspricht, also nicht so grundsätzlich. Und wenn man andere Briefe von ihm liest, regelt er in anderen Briefen teilweise sogar das Miteinander von Sklaven und Herren. Also scheinen die Autoren des Neuen Testamentes, des zweiten Teils der Bibel, scheinbar sogar hinzunehmen, dass es Sklaverei gab. Und das in einem Glauben, in dem die Liebe eine entscheidende Rolle spielt. Warum ist es so? Warum wird sich nicht deutlicher gegen Sklaverei ausgesprochen? Und da würde ich gerne eine These aufstellen. Unser heutiger Blick auf Sklaverei, also da würdet ihr mir ja wahrscheinlich alle zustimmen, dass wir sie verurteilen und für nicht gutheißen, ist sehr stark durch das Christentum und engagierte Christen geprägt worden. Behaltet das einfach mal kurz im Hinterkopf. Und ich glaube, es lohnt sich, so einen kleinen Blick darauf zu werfen, wie Sklaverei in der Antike aussah. Weil Sklaverei in der Antike nicht völlig mit Sklaverei, die es ja heute leider immer noch gibt, gleichzusetzen ist. Ja, wahrscheinlich war es immer irgendwie ein ausbeuterisches Verhältnis. Und ja, letztlich waren Sklaven vermutlich immer völlig von der Gunst ihrer Besitzer oder Herren abhängig. Und trotzdem gab es einen wichtigen Unterschied bei der Sklaverei im Römischen Reich. Sklaven hatten Rechte. Sklave sein war letztlich eine rechtliche Kategorie. Zugegebenermaßen aber auch keine sonderlich gute. So wurden Sklaven vorm Gesetz nicht als Personen angesehen, sondern als Besitz, also als Gegenstand betrachtet. Aber bei aller Grausamkeit und Ausbeutung, die auch in der Antike mit Sklaverei einherging, konnte das System auch zumindest eine Chance bieten, auch wenn es zugegebenermaßen eher eine traurige ist. Sowas wie ein Sozialstaat gab es nicht wirklich, weshalb es vorkam, dass arme Menschen freiwillig Sklaven wurden, um damit dem Hungertod zu entgehen. Und so wird es vermutet, habe ich zumindest gelesen, dass es gar nicht so selten war. Es gibt den Begriff der Scheinsklaven, den es auch im Römischen Reich gab es den Begriff schon. Und es waren Leute, die sich als Sklaven ausgaben, obwohl sie aus rechtlicher Sicht gar nicht wirklich welche waren. Und das Motiv dahinter war meist, dass man eben als Sklave in einem reichen Haushalt oft besser leben konnte, als wenn man zwar frei war, aber dafür vom Hungertod bedroht war. Und da sieht man vielleicht schon einen kleinen Hinweis, warum die Autoren des Neuen Testaments und vor allen Dingen Paulus womöglich nicht klarer gegen Sklaverei schreiben. Es hat kurzfristig gesehen durchaus negative Konsequenzen für viele arme Menschen bedeutet, weil, so hart es auch klingt, für sie der freiwillige Weg in die Sklaverei oft der einzige Weg war, um nicht zu verhungern. Und gleichzeitig merkt man natürlich auch, dass es das ja irgendwie auch nicht sein kann. Weil ein Abhängigkeitsverhältnis war es ja trotzdem. Und Ausbeutung war es auch. Herr und Sklave. Und eigentlich konnte der Herr mit seinem Sklaven dann doch fast alles machen, was er will, weil der Sklave nicht als Person, sondern als Besitzgegenstand angesehen wird. Und auch da noch ein ganz kleiner Hinweis nur auf Paulus. Wenn er in einigen Briefen was zu dem Verhältnis zwischen Sklaven und Herren schreibt, dann spricht er die Sklaven sehr konkret an. Als Person, als Gegenüber. was völlig untypisch war. Er spricht ihnen damit eine Würde zu. Du bist ein Mensch. Aber das nur am Rande, weil auch dabei bleibt es nicht stehen, wie wir gleich sehen werden. Dass der Sklave seinem Herrn gehört, gilt auch für Onesimus, wodurch plötzlich Paulus in voll der verzwickten Lage ist. Auf der einen Seite Onesimus, den er total lieb gewonnen hat und den er als einen nützlichen Mitarbeiter betrachtet. Auf der anderen Seite sein guter Freund Philemon, den er ebenso gern hat. Und dazwischen knallt's oder reibt's. Weil Philemon hat ein Anrecht darauf, dass sein Besitz, auch wenn das irgendwie voll blöd klingt, Onesimus zu ihm zurückkommt. Und was Paulus dann mit einfühlsamen und sehr wertschätzenden Worten an Philemon schreibt, hat Christian ja letzte Woche auch voll gut dargestellt. Mir geht es vor allem um einen Vers, der nämlich entscheidend ist, wenn man verstehen will, wie Paulus zur Sklaverei steht. Vers 16. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres. Als einen geliebten Bruder, steht da. Wenn Onesimus zu dir zurückkommt, schreibt Paulus an Philemon, sieh nicht mehr als einen Sklaven an, sondern als einen geliebten Bruder. Was für eine abgefahrene Bitte letztlich. Also auch wenn wir völlig zu Recht Sklaverei schlecht finden, ist es ganz schön was Paulus da bittet. Hey, wenn dein Sklave, der vor dir weggelaufen ist, der dir womöglich Schaden zugefügt hat oder einfach auch einen sehr, sehr schlechten Job gemacht hat, wenn der zu dir zurückkommt, dann mach nicht von deinem Recht Gebrauch, ihn zu bestrafen. Und nimm ihn auch nicht einfach wieder als deinen Sklaven auf. Und lass ihn auch nicht einfach nur so frei, damit er dann machen kann, was er will oder so. Nein, nimm ihn als einen geliebten Bruder auf. Das ist doch fast die engste Beziehung, die möglich ist. Brüder oder auch Schwestern zu sein. Das bedeutet, Familie zu sein. Wie kann Paulus sowas bitten? Und die Antwort mag platt klingen, aber wegen Jesus. Jesus ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Briefes. Und auch zu dem Verständnis, was im Neuen Testament insgesamt zur Sklaverei steht. Was genau meine ich damit? Ich lese mal ein paar Verse aus Galater 3. Der Galaterbrief ist ein anderer Brief, den Paulus geschrieben hat. Und zwar eine ganze Gruppe von Christen. Und letztlich auch ganze Gemeinden in Galatien, was auch in der heutigen Türkei liegt. Und da schreibt er, das sind die Verse 26 bis 28, Galater 3. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Jetzt der entscheidende Vers. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Die christliche Antwort auf Sklaverei, wie sie uns hier in Galater 3 präsentiert wird und auch im Philemon-Brief, ist nicht ein Appell, Sklaverei muss weg oder Umsturz der Gesellschaft oder so. Kein sehr direkter Aufruf. Die christliche Antwort auf Sklaverei setzt beim veränderten Individuum an. Bei dir, bei euch und bei mir. Wenn Menschen anfangen zu glauben, wenn sie beginnen, auf Jesus zu vertrauen und zu ihm gehören, dann ändert das alles. Dann fangen sich an Kategorien zu ändern. Da ändert sich der Status. Vor Gott ist nicht euer Milieu, aus dem ihr kommt, euer Geschlecht, eure Nationalität, euer Aussehen, euer Gehalt, euer was auch immer entscheidend, sondern die Zugehörigkeit zu Jesus ist die entscheidende Kategorie. Und diese Zugehörigkeit zu Jesus macht aus einem Sklaven wie Onesimus einen Sohn Gottes. Und aus einer Frau eine Tochter Gottes. Und aus einem Griechen, wie auch im Vers stand, einen Sohn Gottes. Und aus einer Lehrerin eine Tochter Gottes. Und aus einem Sportler einen Sohn Gottes. Aus einem Deutschen einen Sohn Gottes. Aus einer Reichen eine Tochter Gottes. Aus, ich glaube, ihr merkt, worauf ich hinaus will. All diese Kategorien, die uns ja in irgendeiner Form charakterisieren, sind nicht mehr ausschlaggebend für das, was uns entscheidend bestimmt. All die Kategorien, die uns irgendwie charakterisieren, sind nicht mehr ausschlaggebend für das, was uns entscheidend bestimmt. Was bist du? Oder wer bist du? Und vielleicht antwortest du da mit deinem Job, also ich bin Student oder Angestellte oder Arbeiter, oder du antwortest mit deiner Nationalität, wo du herkommst, mit dem, was du gerne machst vielleicht. Ich bin Künstler oder Sportlerin oder Heimwerker oder... Onesimus hätte, bevor er Paulus traf, vermutlich mit seinem Status geantwortet. Sklave. Aber das ist nicht mehr die entscheidende Kategorie seines Daseins. Sein Status hat sich geändert. Und es lag nicht daran, dass er Paulus kennengelernt hat, sondern weil er Jesus kennengelernt hat. Und sein Vertrauen in ihn gesetzt hat. Geliebter Bruder. Er hat Jesus kennengelernt und ist zum geliebten Bruder und Sohn Gottes geworden. Status Update. Und es gibt so ein starkes Zitat, mit dem Billy Graham, das ist ein bekannter Prediger, der vor ziemlich genau einem Jahr gestorben ist, diese Verse aus Galater 3, die ich eben vorgelesen habe, ein bisschen wie zusammenfasst. Und er sagt, der Boden vor dem Kreuz ist eben. Was er damit meint ist, vor dem Kreuz stehen Sklaven und Freie oder moderner gedacht, Chef und Angestellte, Lehrer und Schüler, Männer und Frauen, Kinder und alte Menschen aller Nationen. Auf einer Ebene, auf einem Level, ebenbürtig. Und warum ebenbürtig? Weil alle gleich, egal wer da steht, auf dieses Kreuz angewiesen sind. Und wir können dabei sehr dankbar sein für Menschen, die das verstanden haben. Und ich nenne euch an der Stelle nur ein Beispiel, was sehr gut zum Philemon-Brief und dem ganzen Thema Sklaverei passt. Und zwar William Wilberforce. Er war Anfang des 19. Jahrhunderts maßgeblich daran beteiligt, dass in Großbritannien die Sklaverei verboten und abgeschafft wurde. Und im Programmheft ist ein Zitat von ihm abgedruckt, das ich euch kurz vorlesen möchte. Da steht, oder da sagt er, wie kannst du den Wert der guten Nachricht von Christus messen? In der Bibel wird sie als Licht in der Dunkelheit, Freiheit von Sklaverei und Leben vom Tod bezeichnet. Schau, wie sehr die Frühkirche diese Botschaft geschätzt hat. Sie nahm sie mit großer Freude und überwältigender Dankbarkeit entgegen. Was er sagt ist, wo die gute Nachricht von Christus, also das, was man Evangelium nennt, Einzug erhält, kommt Licht in die Dunkelheit, kommt Freiheit in Sklaverei, Leben in den Tod. Da ändern sich Kategorien völlig. Und deswegen zurück zu meiner These vom Beginn, wo das Evangelium, also die lebensverändernde Botschaft von der Liebe Jesu, wo das Einzug erhält, hat Sklaverei keinen Platz, weil Menschen auf einem Level stehen. Und das haben Leute wie William Wilberforce erkannt, die sich gegen Sklaverei eingesetzt haben. Und das wusste auch Paulus. Und was das ganze Thema Sklaverei angeht, wäre es wirklich sehr gut gewesen, wenn in den 1800 Jahren, die ungefähr zwischen den beiden Leuten lagen, noch mehr Menschen genau davon überzeugt gewesen wären. Und leider gilt es auch genauso noch heute. Also, dass es ein Thema ist, nicht, dass es... Aber damit ist das Ganze auch noch nicht abgeschlossen, das Thema Sklaverei. Sklaverei hat in der Bibel noch eine andere Ebene. Und die Ebene habe ich schon ganz, ganz kurz eben mit einem Satz angerissen. Und zwar, alle sind gleich auf das Kreuz angewiesen. Und vielleicht hast du den ganzen Teil bisher eher sachlich betrachten können. Sklaverei scheint dich vielleicht nicht so konkret zu betreffen, weil man hat ja jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass man irgendwie unterdrückt wird oder so, oder dass man ein Status-Update bräuchte, weil man vielleicht auch gar nicht nachvollziehen kann, wofür es diesen Jesus überhaupt braucht. Und was das mit dem Kreuz zu tun hat, vor dem wir alle wohl auf einem Level zu stehen scheinen. Aber spätestens jetzt fängt es an, persönlich zu werden. Denn Sklaverei ist in der Bibel nicht nur eine gesellschaftliche Kategorie, sondern auch eine geistliche. Und dafür würde ich gerne eine zweite These aufstellen. Zweite These. Und zwar, Onesimus war schon frei, bevor er überhaupt zu Philemon zurückgegangen ist. Also er war ja bei Paulus in Rom und der schickt ihn zusammen mit dem Brief, den er verfasst hat, zurück zu Philemon. Aber ganz egal, wie Philemon womöglich reagiert hat, ganz egal, ob er ihn wirklich als Bruder aufgenommen hat, so wie Paulus ihn gebeten hat, oder womöglich auch nicht, ganz egal, Onesimus war schon frei. Was meine ich damit? Und da möchte ich euch wieder ein paar Verse vorlesen aus einem anderen Bibeltext, und zwar diesmal aus dem Johannesevangelium, also quasi der Biografie von Johannes über Jesus. Und im 8. Kapitel schreibt oder berichtet Johannes davon, wie Jesus sich mit einigen Israeliten unterhält. Und da steht ab Vers 31, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Und Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Was meint er hier? In dem Text bekommt Sklaverei plötzlich eine andere Dimension. Jesus spricht davon, dass Leute Sklaven der Sünde sind. Was soweit zugegebenermaßen erstmal ziemlich komisch klingt. Und die Juden in dem Text, mit denen Jesus sich unterhält, reagieren da meiner Meinung nach ziemlich nachvollziehbar auf seine Aussage. Er sagt, hey, die Wahrheit wird euch frei machen. Und sie wundern sich, hä? Wie, wir müssen frei werden? Wir sind doch frei. Wir sind doch keine Sklaven. Und irgendwie habe ich gemerkt, kann man sich da auch echt ganz gut einsetzen. So, wie, ich muss frei werden? Ich bin doch frei. Oder? Wenn man der Argumentation von Jesus folgt, muss man sagen, nee, bist du nicht. Außer der Sohn befreit dich. Und wenn Jesus von dem Sohn redet, meint er sich damit selbst. Aber was meint er damit? Was bedeutet Sklaverei in dem hier genannten Sinne, wo es ja offensichtlich nicht um Zwangsarbeit oder Gefangenschaft oder irgendwie eine gesellschaftliche Kategorie geht? Und ich glaube, eine Frage kann dabei helfen, um das besser zu verstehen. Wofür lebst du? Oder ein bisschen anders formuliert, was treibt dich an? Und ich glaube, ihr werdet mir alle recht geben, dass jeder irgendwas hat, was ihn oder sie antreibt. Ob das nur bewusst ist oder unbewusst. Und keine Ahnung, vielleicht ist es der Drang danach, im Job erfolgreich zu sein. Oder Macht zu haben. Oder genügend Geld zu haben, um eine Familie versorgen zu können. Oder gesund zu sein, glücklich zu sein, anderen Gutes zu tun. Im Sport Erfolg zu haben, Ehrgeiz oder auch eine Bestätigung von anderen zu bekommen, was vielleicht eher so eine unbewusste Sache ist, was man gar nicht so direkt wahrnimmt. Oder in einer Partnerschaft Erfüllung zu finden. Und ich glaube, die Sachen können uns zu Sklaven machen. Oder ich formuliere es ein bisschen greifbarer, sie können uns von sich abhängig machen. All die Sachen sind ja nicht schlecht. Es ist ja nicht verboten, zum Glück, im Beruf erfolgreich zu sein oder sich nach einer erfüllenden Beziehung zu sehen oder irgend sowas. Aber der springende Punkt liegt darin, wenn ich sowas zu meinem Lebensmittelpunkt mache, wenn ich darin meinen Sinn suche, meine Bestätigung, wenn ich versuche, mich dadurch zu rechtfertigen und mir damit eine Daseinsberechtigung zu geben, dann ist es schwierig. Hast du so eine Sache in deinem Leben, wo du merkst, dass, wenn das wegfallen würde, dann würde alles irgendwie keinen Sinn mehr machen? Dann wäre der ganze Antrieb weg. David Foster Wallace ist ein amerikanischer Schriftsteller, der vor einigen Jahren gestorben ist und der selbst gar nicht gläubig war, so wie ich es zumindest gelesen habe über ihn, hat in einer Rede das irgendwie voll gut zusammengefasst, was ich gerade zum bisschen irgendwie gesagt habe. Und das Zitat möchte ich euch auch einmal vorlesen. Und er benutzt da auch eigentlich so voll die religiösen Begriffe, was ich ganz spannend fand. Ich lese euch einfach mal vor, es steht auch im Programmheft vorne. Und er sagt, es ist nicht möglich, nicht anzubeten. Alle beten etwas an. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, was wir anbeten wollen. Und der zwingende Grund dafür, vielleicht eine Art Gott oder eine geistliche Sache zu wählen, um sie anzubeten, ist, dass so ziemlich alles andere, was du anbetest, dich lebendig auffressen wird. Wenn du Geld und Materielles anbetest, wirst du nie das Gefühl haben, genug zu bekommen. Verehrst du deinen Körper und seine Schönheit und sexuelle Anziehungskraft, wirst du dich immer hässlich fühlen. Verehrst du Macht, wirst du dich am Ende schwach und ängstlich fühlen und wirst immer mehr Macht über andere brauchen, um deine eigene Angst zu betäuben. Wenn du deinen Intellekt anbetest und als klug angesehen wirst, wirst du dich am Ende dumm fühlen. Aber das Heimtückische an diesen Formen der Anbetung ist nicht, dass sie böse oder sündhaft sind, sondern dass sie unbewusst stattfinden. Sie sind Standardeinstellungen. Zitat Ende. Und jetzt kommt eine sehr unbequeme, aus biblischer Sicht, Wahrheit. Ganz egal, was es ist, was du bewusst oder unbewusst anbetest, um seine Formulierung nochmal aufzugreifen, wenn es nicht Gott ist, ist es Sünde. Und das sogar, obwohl die Sachen nicht per se schlecht sind, die hier aufgezählt werden. Warum würde ich alles andere auffressen, um abgesehen von Gott oder einer geistlichen Sache, um nochmal seine Formulierung aufzugreifen? Weil all die Dinge letztlich keine Erfüllung bringen können. Nie dafür sorgen können, dass man Freiheit, echte Freiheit, um die es Jesus hier geht, erleben kann. Und von solchen Dingen abhängig zu sein, darin seine Bestätigung zu suchen, nennt Jesus in diesem Text, den ich ihm vorgelesen habe, Sklave sein. Sklave der Sünde sein. Und das Problem ist, und es wird immer unbequemer, das ist bei jedem so. Es sind, um letztes Mal das Zitat aufzugreifen, es sind Standardeinstellungen des Menschen. Als Mensch versucht man standardmäßig, sich in irgendwas zu verwirklichen, sich in irgendwas zu rechtfertigen, durch irgendwas Bestätigung zu bekommen. Im Job, in der Partnerschaft, durch Macht, durch Erfolg, durch Aussehen. Und oft unbewusst. Und das Fatale ist, es kann nicht funktionieren. Und da sagt Jesus, wenn du mich hast, wenn ich dich befreit habe, wirst du wirkliche Erfüllung erleben, wirkliche Freiheit, dann bist du wirklich frei. Wovon genau? Davon, dich durch Leistung, durch Macht, durch Erfolg, all die Sachen, die ich schon aufgezählt habe, selbst rechtfertigen zu müssen. Weil es nicht möglich ist. Das sind Sachen, die kommen und gehen und Jesus will was bieten, das bleibt. Einen neuen Status, ein Status-Update. Nicht mehr Sklave meiner Wünsche, meiner Leidenschaften, dessen, was ich schaffe oder nicht. Scheitern muss keine Endstation mehr sein. Und auch kein dauerhafter Zerbruch, sondern etwas Neues will er schaffen. Einen neuen Status. Kind Gottes, Sohn Gottes, Tochter Gottes. Und aus Sicht von Jesus, geliebter Bruder. Und all diese Dinge wie Liebe, Erfolg und Gesundheit werden dadurch wie ins richtige Licht gerückt und können eine Rolle in unserem Leben spielen, ohne uns dabei aufzufressen. Ich habe es jetzt doch nochmal aufgegriffen, das Zitat. Ohne uns zu versklaven. Weil unser Wert nicht davon abhängt. Weil wir uns nicht dadurch rechtfertigen müssen. Und weil wir es ja auch eh nicht könnten. Das ist ein Angebot, was Jesus macht. Und was für eins. Und er sagt damit zu uns, zu dir, wenn ich dich frei mache, bist du wirklich frei. Wenn du mich enttäuschst, dann vergebe ich dir. Wenn du mich wieder enttäuschst, dann vergebe ich dir wieder. Wo sonst gibt es denn sowas bitte? Wenn ich meinen Job regelmäßig schlecht mache, dann bin ich ihn irgendwann los. Wenn ich im Sport regelmäßig meine Leistung nicht bringe, dann bin ich irgendwann aus dem Team raus. Wenn ich meine Partnerin regelmäßig enttäuschen würde oder die ganze Zeit nur Sachen macht, die sie so richtig kacke findet, dann wird die Beziehung irgendwann in die Brüche gehen. Dann verliere ich meinen Status. Aber der Status, zu dem Jesus befreien will, der ist nicht zu verlieren. Wo sonst gibt es sowas? Onesimus war frei, weil er Jesus kennengelernt hat und der ihn befreit hat. Nicht davon, Sklave von Philemon zu sein, sondern Sklave der Sünde zu sein. Und so anstößig die Formulierung für unsere Ohren klingen mag, Jesu Wunsch, Menschen aus der Sünde zu befreien, ist immer noch der gleiche. Und vielleicht hast du es schon erlebt, dann kann die Predigt dich heute daran erinnern, was Jesus für dich getan hat. Aber vielleicht auch noch nicht. Und dann wünsche ich mir, beziehungsweise vielmehr wünsche ich dir, dass du ins Nachdenken kommst. Über die Dinge, die dich antreiben, die dich ausmachen und ob sowas wie Befreiung nicht vielleicht doch mehr ist als nur ein absurder Gedanke. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Amen.